Hallo zu unserem neuen Podcast heute in, ja, vielleicht einem etwas kleineren Anbaugebiet, wenn man die Rebfläche betrachtet, aber landschaftlich und kulturell ganz, ganz groß. Wenn ihr überlegt, euren nächsten Urlaub mit einem Städtetrip zu verbinden in einer Stadt, die man mindestens einmal gesehen haben sollte und dann vielleicht im Anschluss noch ein paar Tage hier in dieser Weinregion verbringen wollt, dann ist Sachsen genau euer Ding. Mir gegenüber sitzen Herr Aust und Frau Vogel. Und bevor wir loslegen, die Bitte an Sie beide, sich einmal ganz kurz vorzustellen. Frau Vogel.
Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Schön, dass Sie hier sind, dass wir unsere schöne Region auch vorstellen können. Mein Name ist Cindy Vogel, ich bin Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Elbland Dresden, also des regionalen Verbandes, um die touristische Region auch zu vermarkten und ja, den Gästen auch näher zu bringen.
Mhm. Sehr schön. Und Herr Aust.
Auch von mir ein herzliches Hallo. Mein Name ist Karl-Friedrich Aust, ich bin hier der Winzer, ich bin hier aufgewachsen auf einem Weingut und vertrete gerne die Region mit dem, was wir tun, leben und was uns Freude macht.
Ja, sehr schön. Wenn ich hier durch Radebeul laufe, dann bin ich jedes Mal extrem fasziniert, weil man läuft hier durch die Gassen, man schaut nach links, sieht ein Gebäude, was mich jedes Mal beeindruckt, schaut nach rechts, denkt, wow, auch nicht schlecht. Und so kann man sich eigentlich kaum satt sehen, wenn man diese Immobilien sieht, die teilweise etwas prunkvoll sind, teilweise vielleicht auch etwas barock, schon fast aristokratisch, aber alle extrem gepflegt und es macht einfach unheimlich viel Spaß, weil man verschiedene Stilrichtungen hier beobachten kann und das in Verbindung mit dieser Region, mit diesen Weinbergen im Hintergrund, da bin ich jedes Mal extrem begeistert. Woher kommt es, dass es gerade hier so viele, ja schon fast prunkvolle Bauten gibt? War hier so damals der Stand des Geldadels oder was ist die Historie?
Na, es gibt ja diese Dorfkerne sozusagen und wenn wir jetzt hier in Radebeul, wo wir ja sitzen, die Struktur der Entwicklung der Stadt sehen, ist es so, dass Radebeul die Vorstadt von Dresden war. Das heißt, sie sind hier abends rausgefahren mit ihrer Kutsche oder am Wochenende, die Frauen haben hier über die Woche oder im Sommer gewohnt und somit war das immer schon eine Wein- und Gartenstadt und diesen Titel tragen wir heute noch stolz vor uns her, aus dem Grund, weil wir damit sehr gut verstanden werden. Die Leute wissen, was sie mit diesem Namen anfangen können. Okay. Und diese Oberlößnitz, in der wir uns befinden, ziert mit der Weinbergstraße diese, ich denke, größte Häufung der Weingüter im sächsischen Anbaugebiet. Später sind einige Häuser dazugekommen, ansonsten kann man sagen, so aller gefühlt 200, 300 Meter gibt es ein kleines Weingut mit den alten Gewölbekellern und das ist auch am Wochenende eigentlich die Ausflugsmeile. Das heißt, man fährt von Dresden hier raus und geht hier flanieren, sehen und gesehen werden, ein bisschen dazu vielleicht auch. Und das Ganze wird umgeben mit einer wahnsinnig schönen Landschaft. Das heißt, es ist nicht nur hübsch angemalt, sondern die Landschaft selber ist Garant für Genuss.
Ja, es ist ein Traum. Also wie gesagt, ich bin jedes Mal extrem begeistert, wenn man hier durch die Gärten, durch die Terrassen läuft, mit Blick über das ganze Tal. Ich kann mir vorstellen, dass das schon ein absoluter Hotspot ist. Und gerade in Verbindung eben mit Dresden, auch Dresden ist ja ein Museum per se. Frau Vogel, wenn man sich jetzt überlegt, nach Dresden zu fahren, was sind so die absoluten Sehenswürdigkeiten, die bei keinem Dresden-Urlaub fehlen sollten?
Ich glaube, so die klassischen Sehenswürdigkeiten, dass man einmal in die Frauenkirche geht, sich das Residenzschloss mit dem grünen Gewölbe anschaut, sowohl das historische als auch das neue grüne Gewölbe, einfach an der Brüchenterrasse mal lang flaniert, sich die Elbe in den Blick ruft und die Gesamtkulisse einfach von Dresden dort irgendwo genießt. Es ist auch so ein Portfolio eigentlich an dem, was auch die Region ausmacht. Man hat die Natur, man hat die Elbe, man hat die kulturellen Sehenswürdigkeiten und nicht nur deshalb vermarkten wir uns auch gemeinsam. Das Dresden-Elbland ist für uns eine Einheit, weil der Gast auch nie nur ein was besichtigt, sondern er ist ein, zwei Tage in Dresden unterwegs und geht dann ins Umland, um diese tolle, Herr Aust hat es gerade beschrieben, Region auch genießen zu können. Ich glaube, diese Kombination aus Natur und Kultur und das auf sehr engen Raum, das ist auch die Besonderheit, die unsere Region ausmacht. Wenn man innerhalb von einer halben Stunde mit der S-Bahn oder mit dem Auto ist, man von Dresden in Meißen. Vielen ist es gar nicht bewusst, wie viele kurze Wege wir eigentlich haben.
Was, Sie haben es eben gerade angesprochen, die Elbe, sicherlich auch extrem wichtig hier für die Region, auch was Tourismus angeht. Welche Rolle spielt die Elbe hier für Sachsen?
Also für uns ist so ein bisschen die Lebensader, die verbindet die gesamte Region. Man startet in Pirna, über Dresden, Radebeul bis nach Meißen, sogar bis auch nach Torgau. Es ist das verbindende Element. Wir haben den Elbe-Radweg als touristisches Highlight, zweitbeliebteste Radweg in Deutschland. Wir haben den sächsischen Weinwanderweg, der auch dort immer mit Blick auf die Elbe verläuft. Also für uns ist so das bindende Glied, auch klimatisch gesehen, ich denke auch für den Weinanbau, ein wichtiger Part, den die Elbe dort spielt, dass überhaupt Wein angebaut werden kann bei uns in der Region und dann wiederum diese Weidenlandschaften herausbildet, die für uns so unheimlich wichtig sind.
Ganz wichtig ist die Elbe auch für die gleichzeitige Eröffnung der Weinfeste, die wir haben, denn nur ein Schnellboot sozusagen bringt die Weinmajestäten von der Eröffnung Radebeuls, das Weinfest, von der Bühne, die rennt dann runter zur Elbe, den Steg, fast ein bisschen märchenhaft, weil man denkt, so sind vielleicht früher die Prinzessin abgehauen mit dem Fluss entführt. Das erinnert mich an Gräfin Kose, die ist ja auch schon mal mit dem Boot getürmt. Und so werden heute die motorisiert, aber dann die Weinmajestäten zum Meißner Weinfest gebracht, um das möglichst zeitgleich zu eröffnen, wo wir schon wieder bei dieser Kultur sind. Also das auch, das kann auch die Elbe. Ne?
Weinfeste, großes Thema hier für Sachsen.
Auf jeden Fall. Ein wichtiger Highlight in den gesamten Veranstaltungen, die wir das Jahr über haben. Beginnen tut das Ganze eigentlich mit den Tagen des offenen Weingutes. So ein bisschen eine Besonderheit, die wir bei uns in der Region haben. Da öffnen ungefähr so 40 bis 45 Weingüter, Besenwirtschaften, Gastronomiebetriebe Ende August, immer das letzte Augustwochenende, ihre Höfe, ihre Keller, bringen den Gästen den sächsischen Wein näher, sowohl mit Verkostung als auch Erläuterung von den Winzern selber, wo man nicht immer so die Gelegenheit hat, überall auch wirklich reinzuschauen, reinzugucken. In letzter Zeit sind auch viele Familienangebote dazugekommen. Es ist so ein bisschen der Beginn der Weinfestsaison. Geht dann weiter über Weinfest in Weinböhla, sehr große Weinfeste in Meißen und in Radebeul. Und der Abschluss bilden dann immer die sogenannten Federweiserfeste, zum Beispiel in Diesbach-Seuslitz oder auch im Weingut Schloss Wackerbart oder auch einzelne Hörhoffeste, die wir haben. Also für uns schon ein ganz wichtiges Element, dieses Feiern des Weines. Ich denke, Herr Auster, können Sie nur beipflichten.
Ja, wir haben uns Gedanken auch gemacht, wer kommt auf die Idee, ein Herbst- und Weinfest zu entwickeln, wo eigentlich die Winzer an der Weinpresse stehen, an der Kälte. Man muss das so sehen, dass in der Nachwendezeit sozusagen diese Kultur neu aufgebaut wurde. Es gab immer schon so kleine Feste, aber dieses Herbst- und Weinfest ist tatsächlich ein Kind der Nachwendezeit, wo diese Euphorie ihren Ursprung hatte, zu sagen, wir wollen das Gebiet neu beleben, wir bauen wieder Weingüter auf. Es war ja früher gar nicht vorgesehen, dass private Weingüter so wirtschaften sollen. Es wurde ja zusammengeführt in größere Betriebe. Und da waren wahrscheinlich nicht als erstes die Weingüter selber Entscheidungsträger, sondern die Tourismusämter, die gesagt haben, ach, wir machen mal im Herbst, das passt, wenn die Reisesaison ist, ein paar schöne Weinfeste. Als Winzer sagt man so ein bisschen mit einem Lächeln im Auge, wer hat sich das einfallen lassen, im Herbst ein Weinfest. Ja? Aber wir haben uns damit sehr gut arrangiert. Und wo in anderen Weinanbaugebieten Gebieten, die Weinfeste eben eher im Juni, Juli sind, sind sie bei uns mitten im Herbst gelegen. Okay. Und das ist auch was Besonderes. Und nicht wegzulassen ist auch, dass diese Weinfeste, eben weil sie vielleicht nicht aus der reinen Winzergilde kommen, sondern eben vom Kulturamt mit organisiert wurden, ganz viel Internationalität herbeigeschafft haben. Wir haben ein Wandertheater, was wir einladen in Radebeul bei dem Weinfest. Das sind ganz angesagte und auch für die Kulturprägung selber wichtige Höhepunkte im Jahr, wo man sagt, dort bekommt man nicht nur die Besänftigung in Form eines Glas Weines mit, sondern auch die Erweiterung, die sinnliche Erweiterung durch diese Kultur, die wir haben. Vielleicht auch ein bisschen das, was man sonst bei seinen Reisen mitnimmt, wo man sagt, wir waren in Frankreich oder wir waren in Italien. All diese Dinge, die Sachsen sind ja nicht so blöd, die haben wir uns hierher geholt. Und uns ist so gemacht, wie wir es aus unseren Urlauben kennen. Nicht umsonst sagt man das sächsische Nizza. Mhm. Und gleich hier vom Weingut, zwei Kreuzungen weiter, beginnt die Nizza-Straße. Also man liebt schon die Verbindung zu den Dingen, die man auch woanders erkennt.
Ja, tatsächlich, auch wenn ich wieder zurückkomme auf diese, auf diese Bauten, auf diese Immobilien, die man hier sieht, das hat schon alles teilweise mediterraner Flair. Dann sieht man teilweise Lavendel und Rosmarinsträucher. Ja. Also es erinnert schon, und es war tatsächlich das, wo ich das erste Mal sah, wo ich extrem überrascht war, weil ich irgendwie so das gar nicht so mit dieser Region assoziiert. Also schon spannend. Das größte Weinfest ist dann in Meißen.
Meißen und Radebeul, ich denke, das nimmt sich jetzt von der Größe und Volumen.
Wir haben es ganz bewusst auf dem gleichen Wochenende gelassen, auf dem gleichen Termin, okay, damit wir es handeln können. Damit wir sagen können, wir bekommen
diesen. Damit es gar nicht so groß wird.
Ja, damit wir den Ansturm unterbekommen. Das ist ja eine wichtige Sache auch, ne? dass man die Schönheit behält und nicht nur sagt, Hauptsache viele Gäste, sondern auch dieses kulturelle Angebot hat. Und mittlerweile, man müsste es mal zählen, sind die Tage des offenen Weingutes durch die Vielfalt der Weingüter der Teilnehmenden auch eine sehr beliebte Sache.
Wie viele Weingüter gibt es hier in der Region?
Also im Haupterwerb sind es 30 Weingüter, die das dann wirklich auch im Haupterwerb tätigen. Eine Besonderheit bei uns in der Region sind aber die vielen Kleinstwinzer, die das im Hobbyerwerb dann betätigen. Das sind ungefähr momentan 1800, das ist ein bisschen im Sinken. Aber ich glaube, das ist für unsere Region auch eine Besonderheit. Also ich selber habe auch mit meinem Freund zusammen eine kleine Parzelle, wo okay. wir dann ja auch immer ein bisschen was machen sind, bloß dran und pflanzt. Das ist jetzt nicht furchtbar viel, aber es ist schon wirklich eine Besonderheit. Und ich bin da gern, weil man da einfach abschalten kann, also den Alltag ein bisschen vergisst. Ich habe sonst viel Computerarbeit und dort steht man einfach da und entblättert und schneidet und macht und tut. Es ist ein tolles Erlebnis. Ich glaube auch für so einen Normalbürger, der jetzt eben nur 300 Rebpflanzen hat.
Hier in der Region gibt es unheimlich viel zu sehen und zu erleben. Frau Vogel, Herr Aust, was sind so Ihre persönlichen Hotspots?
Ja, es ist schon echt schwierig, dort eine Auswahl zu treffen. Wir haben so eine vielfältige Region, es gibt so viel zu sehen und es kommt natürlich auch mal darauf an, was jeder so an Vorlieben hat.
Probieren wir es zusammen. Also los.
Genau. Also ich würde sagen, der Sächsische Weinwanderweg auf jeden Fall.
Die Semperoper.
Ja, ganz wichtig. Dann die Albrechtsburg in Meißen.
Die Dampfeisenbahn nach Moritzburg.
Ja, da muss natürlich die Dampfschifffahrt auch noch mit dazu, ja, ganz wichtig.
Am Ende der Eisenbahn gibt es ja das Schloss Moritzburg mit dem bekannten Film Drei Hasen sich verarschenbrödel.
Ja, und ich finde, der Elberadweg muss auch definitiv noch mit rein.
Ich glaube, das Grüne Gewölbe ist auch bekannter geworden.
Ja, definitiv. Dresden gehört ja bei uns auch mit dazu.
Der Fluss, die Elbe, den hatten wir eigentlich schon im Gespräch mit den Filmnächten. Das ist für mich immer was Wesentliches, wo ich auch, wenn Gäste fragen, die fragen danach.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Können wir das vielleicht etwas genauer ausführen? Also was gibt es dort, gerade für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was zum Beispiel Schloss Moritzburg ist, was es dort zu sehen gibt, beziehungsweise was das genau ist?
Also Schloss Moritzburg ist einfach idyllisch gelegen, mitten in der Teichlandschaft liegt das, umrandet dann noch mit einer tollen Waldanlage. Es ist einfach, wenn man dorthin kommt, man fühlt sich wie, selbst wie so eine Prinzessin, ist ja auch bekannt aus dem Film Aschenbrödel. Also ich finde es immer wieder toll, dort spazieren und flanieren zu gehen.
Ich glaube, das meiste ist klar, Semperoper, okay, das kennt man von Bildern. Elbradweg, auch das haben sicherlich viele schon mal gehört. Aber was für mich jetzt neu war, was Sie angesprochen haben, Herr Aust, ist das Grüne Gewölbe. Was ist das Grüne Gewölbe?
Das Grüne Gewölbe ist sozusagen die Schatzkammer, ehemals der Krone. Und dort ist sozusagen die Sammelleidenschaft untergebracht des Adels. Und es ist so, dass dieses Ganze in einer Einheit war mit dem Dresdner Schloss. Und das ist die wertvolle Kammer. Ein bisschen bekannt geworden über die Jahrhunderte, eben durch die Geschenke, die auch dem König hier gemacht wurden. Mhm.
Und Frau Vogel, Sie haben die Schloss Albrechtsburg genannt.
Ja, auch sehr bedeutend für uns in der Region. Erstens ist Meißen die Wiege Sachsens, also dort ist Sachsen sozusagen entstanden. Da gab es damals Dresden noch gar nicht in der Größe. Und die Albrechtsburg thront über all dem, ist das älteste Schloss Deutschlands, was auch vielen nicht bekannt ist. Und seit August diesen Jahres noch eine Neuheit. Dort gibt es sogenannte Histopads. Das ist im Prinzip ein Tablet, was man in die Hand bekommt und dort Augmented Reality, 3D-Animation und dort so die Burg oder das Schloss erkunden kann. Das ist in Deutschland jetzt einmalig, das gibt es bisher nur in Frankreich.
Mhm. Haben Sie einen Tipp oder was wäre Ihr Tipp, wie man am besten sich einen Überblick über die Region verschafft? Zu Fuß, per Rad, per Schiff, per, gibt es ja sogar eine Dampfeisenbahn oder irgend sowas in dieser Richtung?
Ich glaube, eine Kombination aus allem ist das Schönste. Wenn man einmal die Strecke zum Beispiel von Dresden bis nach Meißen mit einem Dampfschiff zurücklegt, einen Stadtrundgang in Meißen macht, die Porzellanmanufaktur besucht und dann mit der S-Bahn zum Beispiel zurück nach Dresden fährt. Oder eben, ich hatte vorhin schon erwähnt, den Sächsischen Weinwanderweg sind 6 Tagesetappen. Wenn man sich die Zeit nehmen möchte, beginnt man in Pirna und wandert dann 6 Tage lang entlang der wunderschönen Weinregion und landet dann in Diesbach-Soislitz. Da gibt es dann ab nächstes Jahr auch eine Neuheit. Wir sind gerade dabei, einen Audioguide zu erstellen, wo wir an 10 Hörstationen erstmal dann auch ein bisschen was zu der Geschichte der Region, zu den Winzern, die vor Ort sind, nochmal dem Gast näher bringen wollen. Also das ist auch bestimmt nochmal ein schöner Anreiz, die Region zu Fuß zu entdecken. Und der Elberadweg natürlich bekannt, das Ganze noch.
Jetzt haben wir über die Hotspots gesprochen, die sicherlich bei keinem Besuch hier in der Region fehlen sollten. Gibt es auch so ein paar Geheimtipps, die man vielleicht so in keinem Reiseführer liest?
Naja, die Sächsische Schweiz als Elbsandsteingebirge ist der Weitläufigkeit wegen, es gibt auch ein paar Biotope, wo man dann gar nicht mehr rein darf, aber ein Geheimtipp weil man eben weitläufig sagen kann, man kann so weit laufen, bis über die Grenzen hinaus, sogar ins Böhmische, dass man dort auch die Ruhe findet, die ja manche auch im Urlaub mit brauchen und was sie auch mit dem Freigeist verbindet. Mhm. Diese Geheimtipps selber ist immer ein bisschen da angelegt, dass Sachsen ein Land der Erfinder ist. Ganz viele Erfindungen kommen überhaupt erst aus Sachsen. Und somit ist jedem dem, was er sozusagen an Interessen mitbringt, etwas gegeben, sein Hobby oder seine Interessen nochmal zu vertiefen. Wir haben das Ligner Schloss, das gebaut wurde, weil es dort Erfinder gab. Wir haben das Blaue Wunder, was ja auch ein Unikum für sich ist, wo man sagt, wie kann man so eine Brücke so bauen? All diese kleinen Sachen haben es dazu gebracht, dass sie spezielle Interessen anziehen. Mitten in Dresden haben wir auch den großen Garten und ich denke, für Leute, die so ein bisschen mit Yoga zu tun haben, gibt es da herrliche Angebote im Sommer. Es gibt, glaube ich, einen gemeinsamen Yoga-Nachmittag, wo sich alle treffen, um das Palais im großen Garten herum, im großen Garten mitten in Dresden, einen Teich zum Paddeln. Also man kommt gar nicht hinterher, diese ganzen Dinge zu nennen. Uns geht es hier recht gut in der Region, was diese Angebote betrifft. Manchmal bringen Gäste, die uns besuchen, mehr Informationen mit, als wie wir selber haben. Ich selbst bin mal auf den Hausmannsturm gestiegen in Dresden und habe mit einer guten Kamera genau über den Genius des Semperoper gezielt und meine Weinberge im Hintergrund aufgenommen. Und später zu Hause interessierte mich das, wie weit ist das eigentlich? Und habe ich geguckt und gemerkt, okay, das sind genau 8,3 Kilometer, also vom Semperoper bis auf die Weinberge in Radebeul. Wir haben so eine Lage, der Goldene Wagen, sind es um die 8 Kilometer. Viele kennen die Nähe nicht und oft ist die Frage natürlich, was macht sächsischen Wein aus oder was macht überhaupt eine Einzellage aus? Vielleicht ist es, um mal überhaupt den Begriff Wein zu erklären oder Einzellage, die Begrifflichkeit, dass man etwas hat, was man verständlich macht. Wir kennen das aus dem Champagner zum Beispiel, da hat man einfach gesagt, das ist ein Gebiet und da weiß man, dass es was sehr Edles, was sehr Schönes ist. Aber es ist nicht de facto so, dass nur der Wein gut schmeckt, sondern es muss auch ein Rundum-Angebot geben, was das Ganze gut macht. Hier zum Beispiel ist es die Nähe zu den anderen Kulturangeboten. Man kann hier einen Wein trinken auf den Weingütern und dann 20 Minuten in die Stadt fahren und abends eine Oper anhören und zu Gast sein in der Semperoper. Das ist etwas, um das immer wieder die Gäste, die uns besuchen, kommen uns wahnsinnig beglückwünschen und beneiden, je nachdem, diese Nähe dazu zu haben. Dass man in Dresden ist, im Museum ist und am Abend hinausfährt und sagt, ach komm, wir fahren noch mal auf dem Weingut und sehen diese fantastischen Einzellagen. Das macht sozusagen das Verständnis dieser Weine und dieser Einzellagen auch aus. Und vielleicht ist es auch so, dass erst diese Befürwortung dieser Touristen, die zu uns kommen, den Winzern und Weingütern die Möglichkeit zu geben, mit den Weinen zu spielen und die Aufmerksamkeit dahin zu lenken.
Frau Vogel, ich habe 2 kleine Kinder zu Hause. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte den nächsten Urlaub in einer Region verbringen, wo er vielleicht nicht unbedingt viel fahren muss, aber genau diese Vorzüge sich einverleiben möchte, die wir gerade genannt haben. Also ein Städtetrip verbunden mit einer Region, die einfach viel Genuss und Entspannung bietet. Gibt es hier ein paar Fakten, die vielleicht auch eben für Kinder geeignet sind?
Definitiv ist die Region auch für Kinder oder Familien geeignet. Das nimmt auch mehr und mehr zu, dass dort Familien auch zu uns kommen. Es gibt Kinderangebote in der Albrechtsburg, es gibt Kinderangebote in der Porzellanmanufaktur, wo die auch selber was bemalen können, selbst was formen können. Also es sind ganz tolle Angebote. Wir haben zahlreiche Hochseilgärten, wo man sich einfach ein bisschen austoben kann. Abenteuerparks, wir haben das Wildgehege in Moritzburg, also auch das Thema Tiere ist ja immer wieder ein spannendes für Kinder. Wir hatten vorhin schon mal angesprochen, die ganzen Schmalspurbahnen, also wenn dort der Zug losfährt und das tutet und man wird mit Ruß beschmutzt, also ich finde es selbst toll, ich glaube, Kinder flippen da noch viel mehr aus. Es gibt zahlreiche Freibäder, Waldbäder, gerade jetzt bei den Temperaturen, die wir haben hier, wird das immer gern wieder angenommen. Und selbst in Dresden gibt es ganz tolle Museen, die sich auch für Kinder spezialisiert haben. Wir haben jetzt das Verkehrsmuseum, das Hygienemuseum in Dresden. Also da ist auch für die Schlechtwetterlage mal was dabei. Also ich glaube, an Angeboten mangelt es hier wirklich nicht.
Wie sieht so der perfekte Tag in Sachsen aus? Wenn Sie jetzt einen Tag konzipieren müssten für eine Freundin, für eine Reisegruppe, für wen auch immer, was womit fängt man an und womit hört man auf?
Das kommt halt tatsächlich auch wirklich darauf an, was man gerne macht. Ich würde persönlich erstmal den Tag mit einem tollen Frühstück beginnen.
Ja, also schon mal das
ist irgendwie, weiß nicht, für mich so die Basis. Wir haben so tolle Unterkünfte hier auch in der Region. Zum Teil kann man auch direkt beim Winzer übernachten. Es ist natürlich dann mit dem Blick auf den Weinberg, ist das ein toller Start in den Tag. Für mich würde jetzt zum Beispiel auch eine Wanderung oder auch würde ich einer Freundin empfehlen, einfach mit einer Wanderung zu starten, dass man einfach die Wanderschuhe schnürt und sich auf den Weg macht, zum Beispiel jetzt von Radebeul nach Meißen und dort in Meißen einfach den Tag ja auch ausklingen lässt, besuchen der Albrechtsburg in der Porzellanmanufaktur. Dort gibt es tolle Gastronomiebetriebe, wo man auch wiederum den sächsischen Wein entsprechend genießen kann. Das wäre für mich so ein perfekter Tag, der auch nicht so durchgetaktet ist. Also das, denke ich, ist auch vielen wichtig, dass man nie von früh bis abends Programm hat, sondern einfach auch diese Vielfalt genießen kann.
Und Herr Aust, für Sie als Winzer, ich könnte mir vorstellen, wenn Sie eine andere Weinregion besuchen, dann sind Sie daran interessiert, wie die Weine dort schmecken, wie sie ausgebaut werden. Wenn jetzt ein Winzer zuhört, der sagt, ich fahre nächstes Jahr nach Sachsen, wie verschafft er sich einen möglichst guten Überblick über die sächsische Weine?
Vielleicht auch so die Art der Geheimtipps. Das heißt also, dass man auf einem Wein gut ankommt und dann fragt, wer ist denn die nächste Empfehlung? Ich denke, da hat jeder seine Lieblinge im Gebiet, wo man dann sagt, ja, oder man fragt direkt nach den Weinen. Dass man sagt, wer macht denn den besten Spätburgunder oder den besten Weißburgunder? Natürlich gibt es das so in dieser Form nicht, ja. Aber wir haben eine unglaubliche Sortenvielfalt im Gebiet, dadurch, dass in Ostzeiten sozusagen die vielen kleinen Hobbywinzer ihre Weinberge bewirtschaftet haben. Es gehörte, wenn man schon nicht weit reisen kann, so einen guten Ruf, wenigstens einen Weinberg zu haben. Und da man natürlich in der Woche arbeiten war, war es so, dass man diese Weinlesen an dem Wochenende erledigen musste. Da war es einfach, möglichst viele Weinrebsorten mit verschiedenen Weinleseterminen zu pflanzen, damit man an jedem Wochenende eine Rebsorte zu lesen hatte und die Arbeit verteilt hat. Das hat zu einer unsäglichen Sortenvielfalt im Elbtal geführt, die es manchmal schwer macht, dass man überhaupt sich merkt, welche Sorte habe ich denn wann getrunken, an welchem Weingut. 30 Sorten sind ja gar kein Problem, 30 Rebsorten. Die wesentlichsten sind aber schon in dem Burgunderreich-Bereich gelegen, in dem Traminer, in dem Goldriesling, der so ein Alleinstellungsmerkmal für uns ist. Aber wir kommen nochmal zurück auf diese Frage. Natürlich hat jeder Berufszweig seine eigenen Interessen, wenn er Urlaub macht. Ich selber, wenn ich mal Urlaub mache, bin auch so in den Morgenstunden mal gern dann weg von dem ganzen Kulturlandschaftlichen. Ich möchte einfach, weil man ja viel im Weinberg ist als Winzer, raus in die Stadt. Ich würde in die Neustadt fahren oder mache ich auch manchmal. Und dann gehe ich in irgendein schönes Stimmt, Café, ja. Setze mich an die Straße, einfach zugucken, den Straßenleuten nicht beobachten, das Treiben an sich vorbeiziehen lassen und vor allen Dingen mal keine Verantwortung haben, nicht gefragt werden, ja, Korkwechsel oder Sortenwechsel oder irgendwas, ja, oder Weinberg nach der Arbeit. Das sind so die schönen Dinge und dazu bietet die Neustadt ein wahnsinnig schönes Straßencafés, die einfach die Läden hochziehen, wo kein drin und draußen mehr ist, sondern wo einfach die Tische dann hingestellt werden. Und das ist meine Idealvorstellung sozusagen von diesen herrlichen Nachmittagen oder Vormittagen. Andererseits ist es tatsächlich so, dass ein wachsender Trend entsteht, dass einerseits die Weingüter, die in der Möglichkeit sind, Pensionen aufbauen. Fallen mir entlang der ganzen Weinstraße ganz viele ein. Man wacht dort auf früh und man ist so ein bisschen im Weinberg mit. Andererseits ist auch für das Caravaning diese Ausflugsautos, wo man alles mit dabei hat, ja, gibt es Stellplätze mittlerweile. Und die schürt dann auch die Weingüter selber aus, fast in der Mitte von der Sächsischen Weinstraße. Ich glaube, gegenüber Wackerbad wird gerade so ein richtiger Punkt dafür gebaut, wo man sagen muss, da gibt es die Stellplätze, da gibt es das Angebot. Und vielleicht ist es auch interessant zu erwähnen, dass eben diese Weingüter, sei es über die Winzergenossenschaft, die das Angebot auch aufgreifen, oder über Wackerbad, das als erstes Erlebnisweingut Europas gilt, eine Vielzahl von Angeboten geschaffen hat, die einfach für die Touristen, die hierher kommen, nichts übrig lassen, nichts offen lassen, sozusagen an irgendwelchen Sachen, die man sagen könnte, das haben wir aber jetzt hier nicht gefunden. Ja, also ähnlich wie die Rebsortenvielfalt in Sachsen gegeben ist, so ist auch das kulturelle Angebot wahnsinnig bunt.
Ich glaube, gerade Schloss Wackerbad, wer es nicht kennt, sollte sofort ins Internet gehen und sich einfach mal die Bilder anschauen, weil das ist extrem faszinierend, diese Lagen im Hintergrund zu sehen. Ich glaube, da ist gefühlt jedes Wochenende eine Hochzeit, oder? Oder Veranstaltungen, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist
ganz viele Veranstaltungen, die dort angeboten werden, von der klassischen Führung, die man mitmachen kann, aber da auch wirklich in die Breite aufgestellt, von Sekt, von Wein, von Genussführungen. Es gibt ganz tolle Weinabende, die dann Speisen aus der Region begleiten. Momentan haben wir gerade die Sommer der offenen Weingüter. Auch da ist Wackerbad sehr aktiv, dass man wirklich fast täglich dort Veranstaltungen hat, im Prinzip in der gesamten Region. Deswegen haben wir das auch ins Leben gerufen. Sommer der offenen Weingüter von Juni bis Oktober ist hier immer was los. Hat entweder eine Winothek, hat ein Weingut offen, dass man die Weine verkosten kann. Gibt es eine Weinwanderung, gibt es Yoga kombiniert mit einer Weinwanderung. Also ganz tolle Angebote, die auch unsere Winzer hier geschnürt haben, damit unsere Gäste entsprechend das Angebot auch ja, genießen und erleben können. Mhm.
Dieser Weg sozusagen ist auch sehr interessant zu betrachten, gerade hier in Ostdeutschland mit diesen Staatsbetrieben. Wie ist das geworden? Wie haben sich diese Betriebe gefunden? Und inzwischen, das ist, denke ich, die einhellige Meinung, hat das einen ganz tollen Entwicklungsweg gefunden. Man weiß als Privatweingut, man ist in einer großen Gemeinschaft dabei. Wir sind da so aufgestellt, dass man quasi, was Cindy schon sagte, die Kleinweinwirtschaften, Hobbywinzer hat, die sozusagen entweder haben eine Weinwirtschaft oder machen nur die Weinberge, geben die Trauben in der Winzergenossenschaft ab. Und das ist bei uns in der Region der größte Betrieb. Daneben gibt es sozusagen einen der ältesten privaten Weingüter, das ist der Prinz Lippe mit dem Schloss Proschwitz, der maßgeblich die Region auch nach vorne gebracht hat in den Themen Wein. Die Überlegung zu treffen, Anbau, Spätburgunder, Anbau, Dornfelder und als drittes eben Schloss Wackerbad. Das ist so die Gruppe der drei Großen und darunter sammeln sich dann und daneben wahnsinnig viele kleine Weingüter ein, eben dort, wo die Region es zulässt, dass so vielleicht Betriebe um die 5 bis 10 Hektar entstanden konnten.
Wir haben jetzt über Rebsorten gesprochen, wir haben über die steilen Terrassenlagen gesprochen, über verschiedene Weingüter heraus. Was zeichnet für Sie der sächsische Wein aus?
Die sächsischen Weine haben eben durch die Rebsortenvielfalt erstmal ein unglaubliches breites Potenzial an Möglichkeiten, was sie darstellen können. Die Urrebsorten wie den Traminer, Müllerturker, Riesling, die Burgundersorten, neuestens eben auch der Goldriesling, das sind so Unikate, wenn man hierher kommt, möchte man die erstmal probieren. Inzwischen, es vergeht ja auch Zeit, merken wir, dass dieses vielleicht früher als kleines Mango angesehene Klima uns sehr hilft und entgegenkommt, dass die Weine im Alkohol auch ein bisschen moderat bleiben. Uns wird sehr oft durch Werbung auch suggeriert, dass ein Rotwein tiefrot und tintig sein muss. Und früher fragte man umgangssprachlich, wie viel Umdrehung hat denn der? Aber die Gesellschaft wird auch bewusster, gesundheitsbewusster in der Ernährung. Und die Leute fragen schon oft, wie viel Alkohol hat denn der? Und wir können hier Wein herstellen, die einerseits fein sind, andererseits eben nicht im Alkohol über die 15 Volumenprozent hinausschießen. Das ist, man merkt das vielleicht bei uns gar nicht so sehr, eine große Herausforderung. Andere Weinanbaugebiete, die früher damit brilliert haben, mit diesem kräftigen Wein, heute gar nicht mehr wissen, wohin mit diesem Alkohol werden, weil es dort immer wärmer wird. Wir haben in der Region die Möglichkeit, vielleicht so 80% Weißwein anzubauen, 20% Rotwein. Wir werden zunehmend ein Rotweinanbaugebiet, werden wahrscheinlich immer unter der Hälfte bleiben im Rotwein. Durch die Vielfalt der Betriebe haben wir auch die Eigenart, dass jeder Betrieb Sortenverständnis anders interpretiert. Das heißt also, wenn dann ein Winzer kommt und sagt, ich baue jetzt ein Weingut auf, das hatten wir in der Wendezeit ganz oft, dann hat jeder Winzer oder jedes Weingut eine Handschrift mitgebracht. Es gibt also nicht diese gebietseinheitliche Handschrift, so muss ein Riesling schmecken oder so muss ein Rotwein schmecken, sondern es ist so viel Grundlage gewesen für Entwicklung bei uns im Gebiet, dass jedes Weingut, was sich auf den Weg gemacht hat, neu aufzubauen, eine Handschrift geprägt hat. Und man kommt gar nicht hinterher, diese ganzen Vielfältigkeiten mit zu verfolgen, wenn man selber im Betrieb hat und hier arbeitet. Das kann man fast den Gästen mit überlassen. Und ich bin gerne Gast, wenn Freunde mich besuchen, zu sagen, ach komm, ich komme mal kurz mit, wir gehen mal die Weingüter der Region mit besuchen. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass sich diese Weinstatistik einteilt in drei regionale Typizitäten. Es gibt natürlich die Einzellagen, ganz klar. Da kennt jedes Weingut seine eigenen Einzellagen. Aber wir haben noch etwas, was sozusagen in Pilnitz beginnt. Das sind so diese Böden, etwas sandiger, die eine ganz eigene Typizität bilden. Wir haben den Radebeuler Raum. Und da haben wir diese Syenit-Verwitterungsböden, die sind sehr mineralisch. Und in Meißen werden die Böden etwas kräftiger. Meißen, die ist was soll's, jetzt geht das an die Ecke. Da haben wir die Lösböden. Und das sind wiederum Weine mit einer eigenen Stilistik. Vielleicht kann man Sachsen so beschreiben, dieser Dreiklang-Stilistik, bis hin natürlich zu unseren Enklaven. Das Weinanbaugebiet hat ein paar über die Grenzen befindliche Weinflächen, noch mit Jessen gehört dazu. So war es zum Beispiel so, dass letztes Jahr Janet Zumpe als sächsische Weinprinzessin aus Jessen mit angetreten ist und dann unsere gemeinsame Weinregion mit vertreten hat.
Wenn man jetzt abends eines dieser Weine genießt, was muss man dazu essen, was gerade hier für die Region steht? Gibt es so kulinarische Spezialitäten, die bei einer Reise hier in der Region nicht fehlen dürfen?
Es gibt ein paar Spezialitäten. Es gibt einerseits das Meißner Landschwein, also ein ganz spezielles Schwein, was hier in der Region auch gezüchtet wird. Wenn man eher auch in den Weißweinbereich geht, wir haben den Moritzburger Karpfen, die werden auch wirklich in den Teichen dort herangezogen. Auch gibt es dann immer Ende Oktober dann ein großes Fisch- und Waldfest, wo die ganzen Karpfen dann auch entsprechend gefischt werden. Das ist, glaube ich, auch eine gute Spezialität. Ja, und die Sachsen stehen eigentlich auch für viele Süßspeisen. Wir sind da, glaube ich, spezialisiert. Wenn es jetzt die Quarkhäuschen sind, die Eierschecke, auch da kann man ja einen entsprechenden Wein ja auch verkosten und empfohlen bekommen. Ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die Highlights, die für die Region stehen.
Man muss es auch so zusammenfassen. Also allein Schokolade, ja, war ja nicht immer das, was es heute uns bedeutet. Schokolade durften früher unter den Azteken zum Beispiel nur die Männer konsumieren, die Frauen nur, wenn sie geopfert wurden. Das war sozusagen der Mann, der Trunk. Ja. Heute ist das
anders. Ja. Und
der Kakao oder die Schokolade hat eine ganz wichtige Station der Entwicklung in Sachsen gemacht. Also man kann es wirklich zusammenfassen, alles, was irgendwie mal entwickelt wurde, mit was ein Stück vorangekommen ist, lässt sich in Sachsen entweder diese Wiege der Erfindung oder die Wiege der Weiterentwicklung nachvollziehen. Und da haben wir viele Häuser, die eine ganz eigene Geschichte heute noch haben, wo man sagt, okay, hier hat der gewohnt, hier hat der andere gewohnt. Zurück zum Essen ist es so, dass diese kulinarische Sache aufgefangen wurde, dadurch durch die Weingüter, dass sie auch Themenveranstaltungen gemacht haben. Man erkennt also das Interesse von den Gästen, die sagen, ihr habt doch hier den Forst, ihr habt doch diese Nähe zum Wald. Wir wissen, dass es hier das Landschwein gibt, wir wissen, dass es hier dieses Wild gibt. Und somit haben sich die Weingüter aufgemacht und bieten Themenveranstaltungen wie Wein und Käse, Wein und Wild, Wein und Schokolade Wein und Zigarren haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht. Also alles, was das Thema Genuss beschreibt, dem fühlen wir uns als Weingüter natürlich mit verpflichtet, das den Gästen, die wir hier haben, mit näher zu bringen.
Jetzt hat Sachsen natürlich auch eine sehr bewegende Geschichte. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwo ein Museum, eine Institution, wo man sich genau darüber einen Überblick verschaffen kann?
Also über die sächsische Geschichte gibt es zahlreiche Museen, die man sowohl in Dresden als auch im Elbland besuchen kann. Wenn es jetzt um die Weinbaugeschichte geht, haben wir ein Museum, das ist im Weingut Hof Lösnitz angesiedelt, wo es wirklich um die Weinbaugeschichte, um die Geräte, die benutzt werden, da kann man sich wirklich toll informieren. Ergänzt wird das Ganze durch es nennt sich Informationszentrum für die Sächsische Weinstraße, ebenso unter Hof Lösnitz, wo man sich zu der aktuellen Situation, zu der aktuellen Lage, was gibt es denn überhaupt für Wein, beraten lassen kann, aber auch touristisch beraten lassen kann. Man kann dort die Weine der Region verkosten. Also ein tolles Rundum-Angebot, was man dort in der Hof Lösnitz auch angeboten bekommt.
Und über den Weinbau hinaus ist dann wahrscheinlich Dresden die richtige Adresse.
Ja, also wie gesagt, in der Region gibt es auch zahlreiche Museen, wo man, ich hatte es vorhin schon erwähnt, meistens ist die Wiege Sachsens, natürlich spielt dort die Historie und die Entwicklung und Geschichte Sachsens, besonders in Albrechtsburg, auch eine wichtige Rolle und wird dort auch für den Gast natürlich entsprechend dargestellt.
So, jetzt genug über Sachsen, aber ich glaube, es wird deutlich, dass es hier extrem viel zu sehen, zu erleben, zu genießen und zu begutachten gibt. Frau Vogel, wo bekommt man Infos über Ihre Region?
Also bei uns auf der Website www.dresden-elbland.de sind die gesamten Prospekte auch aufgelistet. Die können sich entweder per Download runtergeladen werden oder auch bei uns bestellt werden. Wenn man schon vor Ort unterwegs ist, sind natürlich unsere Touristinformationen die entsprechenden Ansprechpartner. Dort ist wirklich jede Touristinformation der richtige. Egal wo man ist, ob man jetzt in Moritzburg, Radebeul oder Meißen, man bekommt überall tolle Informationen über die Gesamtregion. Neben den Touristinformationen gibt es auch zahlreiche Rathäuser, die als ja, touristischer Hinweispunkt auch mit gelten. Also ich denke, da bekommt der Gast überall gute und qualitative Informationen.
Damit sage ich vielen Dank. Möchte das wirklich jedem ans Herz legen, weil ich extrem begeistert bin hier über Sachsen, hier über Radebeul, über die Weine und natürlich über die Landschaft. Von daher gerne den nächsten Urlaub hier in die Region planen. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und gerne die Webseite dresden-elbland.de checken. Da findet ihr eben alles, was ihr dazu braucht. Ich sage danke, Frau Vogel, vielen Dank, Herr Aust, für das Gespräch und gerne bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao.
Viele Grüße.